Rainer, lies mal vor. Kapitel 2: Vater und Sohn. Überlassen wir es dem gehässigen Danglars, dem Reeder einen boshaften Argwohn gegen Dantès ins Ohr zu flüstern, und folgen wir diesem, der den Weg in die Rue de Neuilly einschlägt, in ein kleines, auf der rechten Seite der Allée de Meilhan gelegenes Haus tritt, rasch die 4 Stockwerke einer dunklen Treppe hinaufsteigt und, sich mit der einen Hand am Geländer haltend und mit der anderen die Schläge seines Herzens zurückdrängend, vor einer halb geöffneten Tür stehen bleibt. Hier wohnte sein Vater. Die Nachricht von der Ankunft der Pharao war noch nicht bis zu dem Greise gedrungen, der, auf einem Stuhle sitzend, mit zitternder Hand Kapuzinerkresse, vermischt mit Rebwinden, die sich am Gitter seines Fensters hinaufrankten, durch Stäbe zusammenzuhalten suchte. Plötzlich fühlte er sich von Armen umfasst, und eine wohlbekannte Stimme rief hinter ihm: »Mein Vater, mein guter Vater!« Mit einem Schrei wandte sich der Alte um, und als er seinen Sohn erblickte, warf er sich bebend und bleich in seine Arme. »Was hast du denn, Vater?« rief der junge Mann beunruhigt. »Du bist doch nicht krank.« »Nein, nein, mein lieber Edmond, mein Sohn, mein Kind, nein. Ich erwartete dich nicht, und die Freude bei deinem unvorhergesehenen Anblick, ach, mein Gott, ich glaube, ich sterbe.« »Beruhige dich doch, mein Vater, ich bin es, ich. Man sagt, die Freude könne nicht schaden, und darum bin ich hier ohne Vorbereitung eingetreten. Ich komme zurück, Vater, und wir werden nun glücklich sein.« »Ah, desto besser, mein Junge«, versetzte der Greis. »Aber wie werden wir glücklich sein?« »Du verlässt mich also nicht mehr? Erzähle mir von deinem Glück.« »Der Herr verzeihe mir«, erwiderte der junge Mann, »dass ich mich über ein Glück freue, das mit der Trauer einer anderen Familie erkauft ist. Aber Gott weiß, dass ich dieses Glück nicht gewünscht habe. Der brave Kapitän Leclerc ist gestorben, und durch Herrn Morels Fürsprache bekomme ich wahrscheinlich seinen Platz. Begreifst du, Vater, mit 20 Jahren Kapitän, mit 100 Louisdor Gehalt und einem Anteil am Gewinn. Ist das nicht mehr, als ein junger Matrose wie ich erhoffen durfte?« »Ja, mein Sohn, ja, das ist großes Glück.« »Von dem ersten Gelde, das ich verdiene, sollst du auch ein Häuschen mit einem Garten bekommen, um deine Reben und deine Kapuzinerkresse zu pflanzen. Aber was hast du denn, Vater? Man könnte glauben, du seist unwohl.«
»Geduld, Geduld, das hat nichts zu sagen.«
Aber schon schwanden dem Greise die Kräfte und er sank rückwärts nieder. »Rasch, rasch, ein Glas Wein wird dich wiederbeleben. Wo verwahrst du den Wein?« sagte der junge Mann und öffnete 2, 3 Schränke.
»Ach«, sprach der Greis matt, »es ist kein Wein mehr da.«
»Wie, kein Wein mehr da?« rief Dantès, jetzt ebenfalls erbleichend und abwechselnd die hohlen Wangen des Greises und die leeren Schränke anschauend. »Kein Wein mehr her? Hat es dir etwa an Geld gefehlt?«
»Es fehlt mir an nichts, da du hier bist.«
»Aber ich habe dir doch bei meiner Abreise vor 3 Monaten 200 Francs zurückgelassen«, stammelte Dantès, sich den Schweiß abtrocknend, der von seiner Stirn lief.
»Ja, ja, Edmond, das ist wahr. Aber du hattest bei deinem Abgang eine kleine Schuld bei dem Nachbarn Caderousse vergessen. Er erinnerte mich daran und sagte, wenn ich nicht für dich bezahle, so würde er es sich von Herrn Morel bezahlen lassen. Du begreifst, aus Furcht, es könnte dir schaden.«
»Aber ich war ihm 140 Francs schuldig«, rief Dantès. »Und du hast sie ihm von den 200 Francs gegeben, die ich dir zurückließ?«
Der Greis machte ein Zeichen mit dem Kopf.
»Du hast also 3 Monate lang von 60 Francs gelebt?«
»Du weißt, wie wenig ich bedarf«, sagte der Greis.
»Oh, mein Gott, vergib mir«, rief Edmond und warf sich vor dem alten Mann auf die Knie.
»Ja, du bist hier«, erwiderte lächelnd der Greis, »und nun ist alles vergessen. Alles ist nun gut.«
»Ja, ich bin hier«, versetzte der junge Mann,
Ich bin hier mit einer schönen Zukunft vor mir und mit einigem Geld. Hier, Vater, nimm. Nimm und lass sogleich etwas holen.« Und er leerte auf den Tisch seine Taschen aus, die ein Dutzend Goldstücke und etwas kleinere Münze enthielten. »Sachte, sachte«, sagte der Greis lächelnd, »mit deiner Erlaubnis würde ich deine Börse nur bescheiden benutzen. Wenn man mich zu viele Dinge auf einmal kaufen sehen würde, könnte man glauben, ich hätte auf deine Ankunft warten müssen.« »Ja, wie du willst, aber vor allem nimm eine Magd an. Du sollst nicht länger allein bleiben. Ich habe geschmuggelten Kaffee und vortrefflichen Tabak in einem Kistchen im Schiffsraum. Morgen erhältst du beides. Doch still, hier kommt jemand.« »Es ist Caderousse, der wohl deine Ankunft erfahren hat.« »Gut, abermals Lippen, die etwas sagen, während das Herz etwas ganz anderes denkt«, murmelte Edmond. »Doch gleichviel, es ist ein Nachbar, der uns einst Dienste geleistet hat, darum soll er willkommen sein.« In dem Augenblick, wo Edmond seinen Satz mit leiser Stimme vollendete, sah man einen schwarzen, bärtigen Kopf in der Tür erscheinen. Es war Caderousse. Ein Mann von 35 Jahren, seines Standes ein Schneider. »Ah, du bist endlich zurückgekehrt, Edmond«, sagte er in echt Marseiller Mundart und mit breitem Lächeln. »Wie Sie sehen, Meister Caderousse, und bereit, Ihnen gefällig zu sein«, antwortete Dantès, seine Kälte nur schlecht unter dieser höflichen Anrede verbergend. »Danke, danke, zum Glück brauche ich nichts. Und zuweilen können mich sogar andere brauchen. Ich sage das nicht deinetwegen«, fuhr er fort, als Dantès eine unwillkürliche Bewegung machte. »Ich habe dir Geld geliehen. Du hast mich bezahlt. Das kommt unter guten Nachbarn vor und wir sind quitt.« »Wir sind nie quitt gegen die, welche uns Dienste geleistet haben«, antwortete Dantès. »Denn wenn man ihnen sonst nichts mehr schuldet, so ist man ihnen doch dankschuldig.« »Wozu davon reden? Was geschehen ist, ist geschehen. Reden wir von deiner glücklichen Rückkehr, mein Junge. Ich war an den Hafen hinausgegangen und traf dort Danglars, der mir erzählte, dass ihr gut angekommen seid. Und dann eilte ich hierher, um dir die Hand zu drücken. Nun, du stehst also auf das Beste mit Herrn Morel, du Schlaukopf.« »Herr Morel hat mir stets viel Güte erwiesen, und ich hoffe, sein Kapitän zu werden«, antwortete Dantès.
»Desto besser, desto besser.
Das wird allen alten Freunden Freude machen, und ich kenne jemand da unten hinter der Zitadelle Saint-Nicolas, der nicht ärgerlich darüber sein wird.«
»Mercedes?« sagte der Greis.
»Ja, Vater«, versetzte Dantès. »Und jetzt, da ich gesehen habe, dass du dich wohl befindest und alles hast, was du brauchst, bitte ich dich um Erlaubnis, bei den Kataloniern meinen Besuch zu machen.«
»Geh, mein Sohn, geh«, sagte der alte Dantès, »und Gott segne deine Frau, wie er mich mit meinem Sohn gesegnet hat.«
»Seine Frau«, rief Caderousse, »wie rasch ihr zu Werke geht. Es scheint mir, sie ist es noch nicht.«
»Nein, aber aller Wahrscheinlichkeit nach«, antwortete Edmond, »wird sie es bald werden.«
Gleich viel«, sagte Caderousse, »du hast wohl daran getan, dich zu beeilen, mein Sohn.«
»Warum?«
»Weil Mercedes ein hübsches Mädchen ist und es den hübschen Mädchen nicht an Liebhabern fehlt. Ihr besonders laufe sie zu Dutzenden nach.«
»Wirklich?« sagte Edmond mit einem Lächeln, unter dem sich ein leichter Schatten von Unruhe verbarg.
»Oh ja«, antwortete Caderousse, »und sogar schöne Partien. Aber du begreifst, du sollst Kapitän werden und man wird sich wohl hüten, deine Hand auszuschlagen.«
»Still«, sagte der junge Mann, »ich habe eine bessere Meinung als ihr von den Frauen im Allgemeinen und von Mercedes insbesondere. Ich bin überzeugt, dass sie mir, mag ich Kapitän sein oder nicht, treu bleiben wird.«
»Desto besser, desto besser«, versetzte Caderousse. »Wenn man sich verheiraten will, tut man immer gut zu glauben.
Doch, wie gesagt, folge mir, mein Junge, verliere keine Zeit, melde ihr deine Ankunft und teile ihr deine Hoffnungen mit.«
»Ich gehe«, sagte Edmond, umarmte seinen Vater, grüßte Caderousse und entfernte sich.
Caderousse blieb noch einen Augenblick, nahm dann von dem alten Dantès Abschied, ging ebenfalls die Treppe hinab und suchte Danglars wieder auf, der ihn an der Ecke der Rue Senac erwartete.
»Nun«, sagte Danglars, »hast du ihn gesehen? Hat er von seiner Hoffnung, Kapitän zu werden, gesprochen?«
»Er spricht davon, als ob er es bereits wäre.«
»Geduld, Geduld«, sagte Danglars. »Mir scheint, er hat's gar zu eilig.«
»Und er ist immer noch in die Katalonierin verliebt?«
»Wie toll! Soeben ist er zu ihr gegangen. Doch wenn ich mich nicht sehr täusche, wird er hier auf Schwierigkeiten stoßen.«
»Sag einmal, du liebst Dantès nicht?«
»Wie?«
»Ich liebe die Anmaßenden nie.«
»Nun, also was weißt du von der Katalonierin?«
»Nichts Bestimmtes. Nur habe ich gesehen, dass Mercedes, so oft sie in die Stadt kommt, von einem großen schwarzen Katalonier, den sie Vetter nennt, begleitet wird.«
»Ach, wirklich? Und glaubst du, dieser Vetter macht ihr den Hof?«
»Ich denke wohl. Was zum Teufel kann ein Bursche von 21 Jahren mit einem hübschen Mädchen von 17 weitermachen?«
»Und du sagst, Dantès sei zu den Kataloniern gegangen?«
»Ja, wenn wir ihm folgen, so können wir im Garten der Reserve bei einem Glas Wein das Weintre abwarten.«
Beide begaben sich mit raschem Schritt nach dem bezeichneten Ort und ließen sich eine Flasche Wein bringen. Der Vater Pamphile, der sie ihnen vorsetzte, hatte Dantès vor kaum 10 Minuten vorübergehen sehen.